herzlich willkommen bei Evalon Moments und heute hier zu der neuen Folge. Ich spreche heute mal über ein Thema, das mich persönlich auch betrifft, was ich auch viel zu spät erkannt habe und das viel mehr Menschen betrifft, als die meisten eigentlich denken und das bei Frauen viel zu oft übersehen wird. Ich spreche von ADHS im Erwachsenenalter. Und vielleicht denkst du jetzt, oh Gott, ADHS wird ja heute bei jedem zweiten Kind diagnostiziert und betrifft es nicht eigentlich nur Kinder? Sind das nicht die Zappel-Philips in der Schule und so weiter? Und genau da liegt das Problem. Denn, was viele nicht wissen, bei etwa 60% der betroffenen Kinder bleiben die Symptome auch im Erwachsenenalter bestehen und die zeigen sich völlig anders, als wir es erwarten. Heute schauen wir uns mal an, was sind eigentlich die Merkmale bei Erwachsenen? Ja, und wie viele Menschen sind davon betroffen? Und warum werden Frauen so häufig übersehen? Und vor allem, was sind eigentlich die besten Strategien, um im Alltag damit besser klarzukommen? Also, mach's dir bequem, hol dir eine Tasse Tee und dann lass uns einfach mal eintauchen. Fangen wir von vorne an. ADHS, wofür steht das? Das heißt nichts anderes als Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Das geht auch ohne dem H, also ohne die Hyperaktivität. Das ist nichts anderes als eine neurobiologische Entwicklungsstörung. Und das bedeutet, das ist überhaupt keine Erziehungssache, das ist auch keine Charakterschwäche oder sowas. Ja, es ist auch keine Modeerscheinung. Es hat einfach nur mit der Art zu tun, wie unser Gehirn funktioniert und vor allem mit dem Botenstoff Dopamin, der bei den Betroffenen ja anders verarbeitet wird. Und das bedeutet übrigens nicht, wenn wir hier von einer Aufmerksamkeitsstörung sprechen, dass Betroffene sich nicht konzentrieren können. Es bedeutet einfach nur, dass sie sich schwer auf Dinge konzentrieren können, die sie überhaupt nicht interessieren. Also sobald etwas langweilig oder monoton wird, driftet die Aufmerksamkeit sofort ab. Und gleichzeitig gibt es aber auch das Phänomen der Hyperfokussierung. Also wenn sie etwas wirklich, wirklich fesselt, dann können die Betroffenen stundenlang darin versinken und alles um sich herum vergessen. Und bei Kindern mit Hyperaktivität hat sich gezeigt, dass eben durch dieses ständige Rumzabbeln und nicht stillsitzen können, regulieren sie sich aber auch dadurch. Ja? Bei Erwachsenen wandelt sich das dann oft in so eine innere Unruhe um und dann fühlt man sich getrieben und rastlos und kann überhaupt nicht abschalten. Und manche, die wippen dann ständig mit dem Bein oder trommeln mit den Fingern und brauchen immer irgendwie etwas in der Hand oder kompensieren das dann durch exzessiven Sport. Ich habe für mich die Lösung gefunden, ich male nebenbei. Das dritte Kernsymptom ist die Impulsivität. Das kann bedeuten, die Zunge ist schneller als der Kopf. Ja, da sagt man plötzlich Dinge, man haut es einfach raus und später denkt man, oh Mist, nein, warum habe ich das gesagt? Ein anderes Symptom ist, dass man ultraschnell Entscheidungen treffen kann, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Oder dass man andere unterbricht, weil man schneller denkt, als die spricht, also als die sprechen. Passiert mir ständig. Ich beende dauernd Sätze der anderen, weil mir das einfach zu, ich denke, jetzt komm auf den Punkt. Ne? Also merkst, Ungeduld, ein Riesenthema. Und auch schnelle Stimmungswechsel. Aber, und das ist wichtig, nicht jeder hat alle Symptome gleich stark. Ja, es gibt ganz verschiedene Typen. Es gibt den hyperaktiv-impulsiven Typ, es gibt den unaufmerksamen Typ und den Mischtyp. Und genau hier liegt einer der Gründe dafür, warum so viele Menschen und besonders Frauen ja einfach durch das Raster fallen, warum man das da überhaupt nicht erkennt. Lass uns mal über Zahlen sprechen. Bei Kindern und Jugendlichen liegt die Häufigkeit bei etwa 5%. Das ist eine der häufigsten psychischen Störungen im Kindesalter überhaupt. Und bei Erwachsenen gehen aktuelle Studien davon aus, dass ungefähr 2-5% betroffen sind. Das klingt vielleicht wenig, aber rechne das mal hoch. Ja? In Deutschland sind das dann mehrere Millionen Menschen. Und interessant ist, bei Kindern wird ADHS bei Jungen 2 bis 4 Mal häufiger diagnostiziert als bei Mädchen, aber im Erwachsenenalter gleicht sich dieses Verhältnis dann an. Und was sagt uns das? Ja, nicht, dass Mädchen weniger betroffen sind, sondern dass sie als Kinder eben viel seltener erkannt werden. Und viele Frauen bekommen ihre Diagnosen erst mit 30, mit 40, manchmal sogar mit 50. Ja. Und nach Jahrzehnten, in denen sie sich gefragt haben, was stimmt eigentlich mit mir nicht? Warum schaffe ich das nicht? Oder warum kann ich Projekte nicht einfach beenden? Warum fange ich immer wieder was Neues an? Warum habe ich so viele Baustellen parallel? Warum habe ich so eine wahnsinnige Begeisterung für ein Projekt und stürze mich da rein, nur um 3 Tage später mega gelangweilt davon zu sein? Ja? Und dann fragt man sich, was läuft bei mir falsch? Ja? Warum kriege ich meine Sachen nicht auf die Kette? Oder gerade diese langweiligen, mega langweiligen Sachen. Bei mir ist es alles, was mit Steuern zu tun hat und Rechnung schreiben und so weiter. Ja? Ich mache total begeistert eine Sitzung, aber die Rechnung, da habe ich gar keinen Bock, die zu schreiben. Und dann kommt schon mal vor, dass die dann 2 Monate später einfliegt, weil ich vergessen habe, sie zu schreiben. Ja? Für viele, die von ADHS betroffen sind und die dann die Diagnose erhalten, ist das wirklich wie so ein Wendepunkt. Weil es endlich eine Erklärung gibt, endlich kein Charakterfehler mehr, sondern etwas, das einen Namen hat und behandelt werden kann. Und ja, die einen lassen sich dann medikamentös behandeln und bei denen funktioniert es super. Die sind total happy, die freuen sich über die Ruhe im Kopf, dass das Plapper endlich mal aufhört. Und von anderen habe ich schon gehört, dass sie gesagt haben, komisch, es ist so eine Gleichgültigkeit. Die Ideen, die so sprudeln sonst immer durch meinen Kopf, wo sind die Emotionen? Wo ist dieses Auf und Ab, das, was sie lebendig fühlen lässt, verschwindet dann. Also das muss im Endeffekt jeder ausprobieren. Ich für meinen Fall lasse es nicht medikamentös behandeln, weil ich für mich Strategien entwickelt habe. So, wie zeigt sich jetzt ADHS bei Erwachsenen konkret? Lass mich dir mal ein ganz typisches Bild zeigen. Ja? Du bist ständig erschöpft. Du vergisst Termine, du verlegst deinen Schlüssel, dein Handy, wichtige Unterlagen und zwar nicht ab und zu, sondern ständig. Du fängst Projekte mit Begeisterung an und verlierst nach kurzer Zeit das Interesse. Du hast das Gefühl, nie wirklich etwas zu Ende bringen zu können. Im Job eckst du ständig an, weil du in Meetings nicht zuhören kannst oder weil du Deadlines verpasst oder weil du zu impulsiv etwas sagst, das du hinterher bereust und andere sich dann auf den Schlips getreten fühlen. In Beziehung warst du immer die zu viel war, die kompliziert ist, die zu chaotisch ist, zu emotional, zu unzuverlässig vielleicht. Und selbst wenn du nach außen völlig ruhig aussiehst, innerlich rast es. Innerlich hast du immer ein Gedankenkarussell zu laufen, das nie wirklich aufhört. Und da sprudeln tausende Ideen. Aber es gibt selten eine Struktur. Du hast im Grunde genommen einen Kopf voller Post-its, aber nichts klebt richtig, ja, oder haftet. Und dazu kommen dann diese Gefühlsschwankungen. Also kleine Dinge können dich dann zur Weißglut bringen. Oder du bist schon wieder frustriert, weil schon wieder etwas nicht geklappt hat. Wut ist auch, sehr sprudelnd. Und dann wieder totale Erschöpfung, totale Antriebslosigkeit und das Gefühl von so einer inneren Leere. Und viele Erwachsene mit ADHS entwickeln dann im Laufe der Zeit so Begleiterkrankungen, Depressionen, ja. Eins der häufigsten Begleiterscheinungen oder Erkrankungen, 40% sagt man, oder Angststörung oder Suchtprobleme. Das wird dann kompensiert mit Alkohol, Nikotin, Shoppen, Essen, Ganz beliebt Bildschirmzeit, ja, Scrollen im Netz, das füttert ja quasi das ADHS-Hirn. Und das ist kein Zufall, ja, das sind Bewältigungsstrategien, das sind Versuche, diese innere Unruhe zu regulieren, die Scham zu betäuben, das ständige Gefühl des Versagens irgendwie nur auszuhalten. Und warum werden jetzt Frauen so oft übersehen? Weil das klassische Bild von ADHS, der hyperaktive, störende Junge, eben nicht auf die meisten Mädchen und Frauen zutrifft. Mädchen mit ADHS sind oft still, die träumen vor sich hin, sie vergessen ihre Hausaufgaben, sie verlieren sich in Tagträumereien, haben Mühe, dem Unterricht zu folgen, aber sie stören nicht, sie fallen überhaupt nicht auf. Und ihre Lehrerin sagt dann vielleicht, ja, sie könnte mehr aus sich rauskommen, sich mehr an der Mitarbeit engagieren und so weiter. Bei mir in meinem Zeugnis stand dann immer, Yvonne hat viel geträumt oder solche Geschichten, ja, so. Und dass ich mich mehr anstrengen müsste und so weiter, ja. Und solche Zuschreibungen, die tragen dann eben viele Frauen mit sich durchs Leben. Wenn ich mich nur mehr anstrengen würde. Und dazu kommt, dass Mädchen eben früh lernen zu kompensieren. Ja, sie entwickeln dann eben Strategien, um nicht aufzufallen. Schreiben alles auf, arbeiten doppelt so hart, wenn sie überfordert sind, funktionieren, bis sie nicht mehr können. Und die Symptome bei Frauen, die zeigen sich dann eben anders. Weniger über Hyperaktivität, dafür aber totale innere Unruhe, weniger impulsiv nach außen, dafür aber mehr emotionale Instabilität. Und dann grübeln sie eben, statt zu zappeln, oder alles muss perfekt sein, ja, sonst zeige ich es nicht. Das ist eine Überlebensstrategie. Und wenn dann doch alles zusammenbricht, dann wird oft Depression oder Burnout diagnostiziert, aber nicht ADHS, die eigentliche Ursache. Und was viele Frauen auch nicht wissen, dass ADHS-Symptome zyklusabhängig sind, ja? Hormonelle Schwankungen vor der Periode, in der Schwangerschaft, in den Wechseljahren. Das alles kann die Symptome verstärken. Und das hat eben nichts mit der Pubertät zu tun. Es hat auch nichts mit den Wechseljahren zu tun. Und das macht die Diagnose eben noch viel, viel komplizierter. Wenn heute jemand zu mir kommen würde und würde sagen, Yvonne, ich kann dir diese Störung nehmen, mit einem einzigen Schnipp, würde ich sagen, um Gottes Willen, ich will, dass sie bleibt. Ja, nicht, weil ich die Symptome so toll finde. Nein, aber mit denen kann ich ja mittlerweile umgehen. Und ich habe auch gelernt, gut damit umzugehen und Strategien für mich zu entwickeln. Wir kommen gleich dahin. Nein, ich sehe die Vorteile darin. Ich kann super schnell denken. Ich habe die Fähigkeit, Zusammenhänge sofort zu sehen. Ich entwickle so schnell Ideen und Lösungen. Und es sieht immer so aus, als würde ich die aus dem Nichts zaubern. Aber das ist wirklich eine Gabe. Und ich liebe das. Ich liebe es, so schnell zu denken. Ich liebe es, aus den unterschiedlichen Bereichen etwas Neues zu kreieren. Und ja, selbst die Ungeduld liebe ich. Das treibt mich an. Sogar diese innere Unruhe ist für mich manchmal wie so ein Motivator, wie so Treibstoff. Ich nutze das mittlerweile. Für mich ist mein ADHS überhaupt keine Krankheit, die man heilen muss. Es ist eine Art, wie mein Gehirn funktioniert. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt eben viele Strategien, die den Alltag eben deutlich leichter machen können. Erstens, die erste Strategie ist Struktur. Ein ADHS-Gehirn braucht externe Struktur, weil die interne oft fehlt. Es muss also von außen kommen und das bedeutet, so langweilig wie es klingt, Routinen aufbauen. Feste Zeiten für wiederkehrende Aufgaben. Rituale am Morgen oder am Abend, das klingt langweilig, ich weiß, aber es entlastet das Gehirn enorm. Zum Beispiel, wenn ich weiß, heute war so ein Beispiel, ich muss meine E-Mails abarbeiten, da sind ein paar Rechnungen zu erledigen und Ich muss mich bei meiner Krankenkasse melden. Und das ist etwas, oh, das hätte ich am liebsten verschoben und weg. Und weil es so nervig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und mein Ritual ist, von 9 bis 9:30 Uhr erledige ich all diese unliebsamen Aufgaben. Zack, weg. Und ich zwinge mich dazu. Ich mache nicht mein Handy auf, ich scroll nicht durch Instagram, ich versuche mich nicht vorher abzulenken, sondern ich sage mir, das kann ich hinterher als Belohnung machen, wenn ich diese Aufgaben erledigt habe. Und dann sage ich mir 30 Minuten oder meinetwegen setze es runter auf 20, so habe ich angefangen. 20 Minuten, ich mache es nur 20 Minuten, nach 20 Minuten ist es ja vorbei. Also es das heißt, für mein Gehirn braucht ein Ende, das in Reichweite, also in greifbarer Nähe ist. Ja, nach 20 Minuten kann ich mich dann endlich den Aufgaben widmen, die ja so viel Spaß machen, so viel mehr Spaß machen. So, also, das ist so eine Struktur, die ich mir selbst aufgearbeitet habe. Und wenn du es als Gewohnheit einbaust, dann ist es wie Zähneputzen, ja, jeden Abend. Es ist nervig, man macht es trotzdem. Und noch ein praktischer Tipp, die Salami-Taktik. Also große Aufgaben in ganz kleine Scheibchen schneiden. Nicht, ich muss jetzt meine Steuererklärung machen, sondern ich sammle heute nur die Belege. Also kleine Schritte, ja. Und die, dann werden große Aufgaben, ja, machbar. Wenn du sagst, heute mache ich alles, ist es so überwältigend, dass du irgendwie gelähmt auf deinem Sofa sitzt und einfach nicht den Arsch hochkriegst, nur am Ende, um am Ende des Tages dann dich mit Vorwürfen zu überhäufen. Ja, also Salamitechnik. Dann zweitens, Erinnerungssysteme schaffen. Was ich mache, ist unliebsame Aufgaben meinetwegen, ja, oder wenn ich mal eine größere Aufgabe habe, die mir keinen Spaß macht, dann sage ich, okay, jetzt 30 Minuten ziehe ich das durch. Und dann mache ich mir Pause. Und wofür ich mir den Timer stelle, ist nicht für die Zeit, in der ich durcharbeite, sondern für die Pause. Weil was passiert einem ADHS-Hirn? Ja, guckt aufs Handy. Ich wollte vielleicht irgendetwas checken und lande bei Instagram und komme da nicht mehr raus. Zack, ist eine Stunde rum. Also für die Pausen stelle ich mir dann einen Timer. Du kannst natürlich auch Post-its nutzen und die an besonders günstigen Stellen aufhängen. Wenn dir zum Beispiel langweilig ist, du bist so ein Typ, dir ist langweilig und du gehst zum Kühlschrank, dann machst du dir da ein Post-it und mit einem Langeweile, Fragezeichen oder wirklich Hunger. Sowas, ja. Oder auch eine Regel. Vielleicht kennst du die Ohio-Regel. Only handle it once. Wenn du etwas in die Hand nimmst, erledigst du es sofort. Oder du legst einen festen Zeitpunkt dafür fest, damit das auch wirklich erledigt wird. Weil Dinge, die man einfach wieder irgendwo ablegt, mit dem Gedanken mache ich später, werden nie gemacht. Oder was auch dazu gut passt, ist, was ich in 2 Minuten erledigen kann, erledige ich sofort. Drittens, ganz, ganz, ganz wichtig, Reize reduzieren. Das ADHS-Hirn hat wirklich Schwierigkeiten, Reize zu filtern. Alles scheint irgendwie immer gleich wichtig. Und das führt zu Überforderung, zu Stress, bei mir häufig zu Stress im Außen, mit meinem Partner zum Beispiel oder mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Was auch hilft, ist das Arbeitsumfeld zu entrümpeln. Mir fällt es unglaublich schwer, am Schreibtisch zu sitzen und überall liegt etwas rum. Das macht mich wahnsinnig. Das muss weg. Ja. Auch Geräuschkulissen minimieren. Früher habe ich in einem, na, ich will nicht sagen Großraumbüro, aber in einem offenen Büro gearbeitet, wo ständig Leute rein und raus kamen. Ich hatte mit einer Kollegin zusammengesessen, die dauernd Fragen an mich hatte. Das hat mich gekillt. Also ständig raus aus der Arbeit, wieder reinkommen, das war absolut nicht gesund für mein ADHS-Hirn. Allerdings wusste ich damals auch noch gar nicht, dass ich das habe, mal davon abgesehen. Heute arbeite ich ganz anders. Heute schalte ich mein Handy im Flugmodus oder im Nicht-Stören-Modus, sodass nur noch Menschen mich erreichen können, die wirklich, wirklich mir wichtig sind, meine Kinder und mich immer erreichen dürfen. So, aber alle anderen eben nicht. Und ich mache meine Tür zu und ich sage ganz klar, ich will nur gestört werden, wenn irgendjemand den Kopf schon unterm Arm trägt. Ansonsten arbeite ich jetzt konzentrieren, keine Störung. Und ich werde dann auch richtig, richtig sauer, wenn ich wegen Pillepalle gestört werde. Also, ne? Und das weiß mein Umfeld. Was auch gut funktioniert, ist manchmal, nicht immer bei mir, klassische Musik hören. Also irgendetwas im Hintergrund. Das macht mich manchmal tatsächlich konzentrierter und fokussierter. Oder wenn es zu viele äußere Reize, eine Geräuschkulisse gibt, kann man auch im Hintergrund so weißes Rauschen anstellen. Ja, ist auch eine Methode. Was ich während der Arbeit auch mache, weil, wie gesagt, ein ADHS-Hirn hat ja ständig, da ploppen ja ständig Ideen auf. Ich habe immer einen Notizblock neben mir zu liegen. Sprich, wenn eine Idee oder irgendetwas in meinem Hirn kommt, dann schreibe ich es auf, dann ist es raus aus meinem Kopf. Ich weiß, es steht da, ich kann jederzeit später darauf zurückgreifen. Und wenn es mir dann noch wichtig erscheint oder ich denke, ich muss es unbedingt umsetzen, weil es besonders toll ist, es geht mir nicht verloren. Aber es ist erstmal raus aus dem Kopf und ich kann an der ursprünglichen Sache einfach weitermachen. Noch eine Strategie, die finde ich auch mega, mega wichtig, die wird total unterschätzt und ist bei mir der absolute Game Changer. Und ich merke, ich brauche das auch. Ich brauche das täglich. Und zwar Bewegung. Ich merke es immer wieder, wenn ich irgendwie auf Weiterbildungen bin, wo wir dann den ganzen Tag in einem Raum sitzen und irgendwas machen. Wenn ich Bewegung nicht habe, ich drehe förmlich durch. Ich gehe dann nicht Mittagessen, ich gehe dann laufen. Aber selbst das reicht mir häufig nicht. Ich brauche regelmäßige körperliche Aktivität und das lässt mich dann auch richtig gut fühlen. Gestern Abend zum Beispiel war ich eine Dreiviertelstunde auf dem Trampolin. Also eigentlich hatte ich vor 20 Minuten da drauf rumzuhüpfen. Ich habe aber gemerkt, nee, heute brauche ich länger. Und ich bin einfach so lange, also ich war so lange da drauf, dass ich irgendwann dachte, oh, jetzt wird mir schwindelig durch dieses ständige Hüpfen. Jetzt muss ich wirklich aufhören. Und wenn ich dann merke, da tritt so eine leichte Erschöpfung in meinem Körper ein, dann fahre ich runter. Dann kann ich auch entspannen. Wenn du sagst, ich habe wenig Zeit oder wie auch immer, mach's so wie ich bei Weiterbildung. Nutze deine Mittagspause dafür. Geh spazieren, geh an die frische Luft oder tanze durch die Küche. Hauptsache, dein Körper bewegt sich irgendwie. Je mehr du Bewegung schaffst, umso besser kannst du auch abends schlafen im Übrigen, ne? Und auch das ist etwas, was ich für mich nutze, wenn ich manchmal abends nicht schlafen kann, weil mein Kopf noch so ratter, 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 dann stelle ich mich unter die eiskalte Dusche. Kurz, ne? Nicht lang. Aber ich dusche vorm Schlafengehen nochmal eiskalt, trockne mich nicht ab und dann zack ins Bett, Socken an. Hör mal, ich schlafe wie ein Baby dann, ja? Kannst ja mal ausprobieren. Ich weiß, es kostet Überwindung. Und gerade abends, wenn man müde ist, kostet das noch mal mehr Überwindung als morgens zum Beispiel. Und vielleicht ist es ja bei dir wie bei mir, also wir hier draußen auf dem Land, wir haben wirklich kaltes Wasser, richtig, richtig, richtig kaltes Wasser. Also es ist anders, als wenn du jetzt in Köln wohnst. Wenn ich da beruflich unterwegs bin und ich bin im Hotel und will kalt duschen, das ist ja das, oder ich war jetzt in Lissabon. Ja, kalt duschen ist da nicht, weil das, was da als kalt gilt, ist hier handwarm, gefühlt für mich. Ja, aber eiskalt duschen, ach, ich liebe das, wirklich. Da bin ich schon wieder süchtig nach dem Dopamin wahrscheinlich, aber es ist mir wurscht, es tut mir einfach gut. So, dann eine Methode, die besagt, dass Menschen mit ADHS sich besser fokussieren können, wenn vier Kriterien erfüllt sind. Also, die eine ist, es muss interessant sein. Ja, es muss auch eine gewisse Challenge dabei sein. Es muss neu sein und es muss irgendwie ja fast so eine gewisse Dringlichkeit mitbringen. Das bedeutet, wenn eine Aufgabe langweilig ist, dann versuch sie mal interessanter zu machen. Hör einen Podcast dabei, mach ein Spiel daraus oder so eine Challenge, ja, setz dir eine Deadline. Bis dann und dann habe ich das geschafft. Auch wenn es überhaupt keine externe Deadline dafür gibt. Ist wurscht. Du kannst hier kreativ sein. So, die sechste Strategie. Mitgefühl mit sich selbst. Das ist vielleicht das Wichtigste, weil viele Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter, ja, haben ja über Jahrzehnte vielleicht schon ein eigenes negatives Selbstbild aufgebaut. Oder es auch schon suggeriert bekommen vom Außen. Weil sie jahrelang gehört haben, du bist faul, du strengst dich nicht genug an, du bist zu emotional, du bist zu viel, was stimmt denn nicht mit dir? Und das ist aber einfach nicht wahr. ADHS-Betroffene, die können sich nicht einfach mal zusammenreißen. Das ist keine Frage der Willenskraft. Das ist Neurobiologie. Lern, dich selbst mit anderen Augen zu sehen, die Stärken darin zu erkennen, die Gabe. Und ja, die gibt es. Ich habe es schon gesagt, es ist diese Kreativität, es ist diese Begeisterungsfähigkeit, die so ansteckend im Außen ist. Das ist die Fähigkeit, in Krisen einen richtig kühlen Kopf zu bewahren. Es ist die Fähigkeit, unkonventionell zu denken. Das ist deine Spontanität. Das ist die Fähigkeit, Dinge zusammenzubringen, wie aus dem Nichts gezaubert, die einfach großartig sind. Ja? Und die letzte Strategie, wenn du merkst, du verzettelst dich immer wieder oder du kommst mit deinem Projekt nicht voran oder du schaffst es einfach nicht, dich länger als 15 Minuten auf irgendetwas zu konzentrieren, kriegst dann Kopfschmerzen, keine Ahnung. Du kannst es auch behandeln lassen. Ja, wie gesagt, es gibt Medikamente. Manche Menschen sprechen total positiv davon und sagen, das bringt ihnen total viel im Alltag und endlich ist Ruhe im Kopf, andere wieder nicht. Aber das kann nur jeder für sich selbst ausprobieren. Und natürlich gibt es Verhaltenstherapie und Coaching und Selbsthilfegruppen. Das kann man alles machen. Nur, wenn du es nicht tust und ewig mit dir rumschleppst und Selbstzweifel an dir nagen, du kannst auch im Internet einfach mal irgendeinen Test dir raussuchen. Ich habe jetzt keinen, den ich empfehlen kann, aber mach doch einfach mal einen Test, wenn du nicht sicher bist, ob du es hast. Ja. Aber sich professionelle Unterstützung suchen, ja, mach das, wenn es dich in deinem Alltag so sehr ausbremst. Und wie gesagt, es ist nie zu spät dafür. Also auch wenn du jetzt 40, 50 oder 60 bist, so eine Diagnose kann dein Leben auch verändern. Und ja, ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich erfahren habe oder als mir klar war, fuck, ich habe ADHS. Erstmal war ich traurig nach der Diagnose, weil ich dachte, okay, jahrelang wurde mir erzählt, was alles nicht richtig bei mir läuft. Und ich hatte so gedacht, oh, wie viele Jahre meines Lebens habe ich jetzt verschwendet? Und wenn ich das früher gewusst hätte, hätte mir das geholfen? Oder hätte ich dann vielleicht dieses eine oder andere Studium dann doch noch durchgezogen? Oder hätte ich das Projekt zu Ende gemacht? Oder wäre ich dabei geblieben? Dann wäre ich heute vielleicht schon viel erfolgreicher. Und all diese Gedankengänge, ja, die sind da. Und wenn man dann sich zurückerinnert oder die eine oder andere Zeugnisbewertung liest, dann macht einen das auch wütend zum Teil, ja, weil man denkt, Mann, ey, ihr habt's nur nicht gesehen. So, heute bin ich dankbar dafür. Heute bin ich dankbar, dass ich es habe, weil ich diese Stärken so unfassbar toll finde und so gut für mich nutzen kann. Ja, und ein bisschen wünsche ich auch für dich, dass du eben nicht das Gefühl hast, dass du dein ganzes Leben gegen so eine unsichtbare Wand gerannt bist, während alle anderen so scheinbar mühelos durchs Leben gehen, in so kurzer Zeit vielleicht ein ganz tolles Studium ablegen und tolle Noten bekommen oder ganz erfolgreich in diesem Projekt sind, weil sie so diszipliniert und hart daran arbeiten können. Wenn du das nicht kannst, hey, dann bist du vielleicht noch nicht in dem Bereich unterwegs, wo du diese Stärken, die du hast, gut nutzen kannst. Aber eins möchte ich dir sagen, du bist nicht kaputt, du bist nicht zu faul, du bist nicht zu viel. Dein Gehirn tickt einfach nur anders und das ist vollkommen okay, ja? Und diese Diagnose ADHS, sie ist auch kein Etikett, das dich einschränken soll. Das ist einfach nur eine simple Erklärung, eine Landkarte, ein Werkzeug, um endlich zu verstehen, warum bestimmte Dinge so schwer sind und ja, wie du damit einfach umgehen kannst. Und wenn du jetzt eine Frau bist, die jahrelang angepasst durchs Leben lief, funktioniert hat, kompensiert hat, bis nichts mehr ging, dann ist jetzt vielleicht der Moment, dich selbst mal ein bisschen ernster zu nehmen, weil du verdienst Unterstützung, du verdienst Verständnis, du verdienst Anerkennung und Respekt, du verdienst ein Leben, in dem du nicht mehr ständig gegen dich selbst kämpfst. Das ist mir wichtig, dir zu sagen. Also, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn dir diese Folge geholfen hat, dann teile sie auch gerne mit jemandem, der sie vielleicht brauchen kann. Wo du vielleicht, ah, ich habe da die eine oder andere Freundin, Mensch, die tickt doch genauso. Schick sie einfach weiter. Und wenn du Fragen hast oder wenn du deine eigene Geschichte teilen willst, dann schreib mir einfach. Ja? Und wenn dir die Folge, wie gesagt, gefallen hat. Ich freue mich immer über eine nette Bewertung und Rezension auf der Plattform, wo du auch gerade unterwegs bist. Also, meine Liebe, hab noch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal.